Und die haben sich überlegt, wie kann man in Zukunft WC-Bereiche taktil fühlbar machen, bevor man reingeht und gerade als blinde Person mit seinen Händen überall anfassen muss, bevor man das Pissoir gefunden hat oder was auch immer zu finden ist.
DL Teilhabeforum. Das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
Dann heiße ich euch herzlich willkommen zu unserem Podcast Igel trifft Stahl oder andersrum. Wir wollen ja hier niemanden bevorzugen oder benachteiligen. Nee, das heißt egal. Vielleicht ganz kurz mal, warum dieser Podcast so heißt, wie er heißt. Es ist ein kleines Wortspiel. Wir haben zu Gast den Sascha Lang, der den Podcast Igel macht, Inklusion ganz einfach leben. Und Christian Stahlberg, dem einen oder anderen von euch vielleicht ein Begriff, weil er den Podcast Sideviews moderiert bzw. Erstellt. Und wir hatten auch beide schon mal einzeln im Interview. Deswegen würde ich jetzt gar nicht so sehr auf die beiden als Personen eingehen. Da könnt ihr dann nochmal nachhören. Die sind auch sehr cool geworden. Und jetzt haben wir sie heute zusammen. Das ist auch sehr schön. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und es ist auch eine Premiere. Ich glaube nämlich, dass wir noch nie zwei Gäste hatten im Teilhabeforum. Wir hatten schon mal eine Doppelmoderation, das auch nicht so selten. Aber wir hatten noch nie zwei Gäste. Deswegen, ich bin gespannt und ja, freue mich schon jetzt auf die kommende Stunde, auf meine Fragen, eure Antworten, die Fragen aus dem Publikum. Ich denke, wir werden da sehr viel Spaß miteinander haben. Ich habe schon mal ein bisschen versucht, eure Stichpunkte zu kategorisieren. Ich muss zugeben, in einer Kategorie, ja, da muss man ein bisschen Fantasie mitbringen, um die als solche zu erkennen. Aber ich kann die im Zweifel auch noch mal erläutern. Genau, aber dann fangen wir doch erstmal an, nachdem wir jetzt hier den Titel ein bisschen geklärt haben. Ja, ihr habt beide unter anderem etwas angesprochen, das vielleicht den ein oder anderen Side-City-Besucher, der den Weg zu den Toiletten gesucht hat, was ja viele ab und zu mal müssen, aufgefallen sein könnte, nämlich ein taktiles Leitsystem von Kreia oder Kreie oder weiß irgendjemand, wie man das richtig ausspricht, Kreie. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich auch mal den Weg dahin gesucht und nicht gefunden, aber das ist ein anderes Thema. Und mir ist tatsächlich gar nichts Besonderes an diesem neuen Leitsystem aufgefallen. Vielleicht mag ja jemand von euch mal was dazu sagen. Ihr habt es beide aufgeschrieben als Stichpunkt. Ob es nun irgendwie gut oder schlecht war, können wir jetzt ja mal erörtern an der Stelle.
Wer fängt an, Christian? Du? Ich?
Fang du an. Ich gebe zu, wenn ich auf Toilette muss, dann hatte ich es eilig, dann hatte ich nicht so viel Zeit, um mir die Wand genauestens anzuschauen.
Okay.
Aber ich glaube, du hast dich damit näher beschäftigt tatsächlich.
Genau, also es ist kein Leitsystem in dem Sinne, also kein Weg dahin, sondern es ist eher ein Weg in der Toilette, der gekennzeichnet wurde. Der Haptic Guide ist von der Firma Kreia aus Bonn und die haben sich überlegt, wie kann man in Zukunft WC-Bereiche taktil fühlbar machen, bevor man reingeht und als blinde Person mit seinen Händen überall anfassen muss, bevor man das Pissoir gefunden hat oder was auch immer zu finden ist. Und deshalb haben sie den Haptic Guide entwickelt. Das heißt, es ist ein Lageplan der Toilettenanlage, sowohl für Herren, für Damen als auch für Behinderten-WCs. Das heißt, du musst definitiv zuerst mal zur Toilette kommen, Rina. Das hatte nichts mit dem Weg dahin zu tun. Und wenn du dann da bist, ist draußen vor der Tür für Männer, rechts oder links, das hängt noch davon ab, wo das ist, ist dann diese Platte an die Wand angebracht. Und da kannst du erfüllen, wie an sich die Toilettenanlage drinnen aussieht. Fand ich sehr spannend. Es gab so zwei, drei Elemente, die sie noch nachbessern müssten. Zum Beispiel, wenn jetzt dieser Haptic Guide rechts an der Tür, rechts angebracht ist, von an der Wand, gab es keinen Pfeil. Also ich wusste dann selber alleine nicht, ja, wo ist denn jetzt der Wo ist denn jetzt dieser Eingang zur Toilette? Das heißt, da könnte man mit einem Pfeil nacharbeiten und auf dem Plan war zwar ein Eingang gezeichnet, aber nicht so ganz klar, dass es der Eingang war. Aber da hat man, haben wir auch schon Kreie Feedback gegeben, dass sie da an dieser Stelle das eine oder andere nachbessern. Genau. Ich finde das sehr spannend und was ich sehr cool finde, ist, dass die Messe jetzt in Frankfurt, also dieses Cup Rupp, diese Sachen behält. Also das wird jetzt nicht weggerissen. Nach der Side City, das bleibt jetzt einfach immer da. Und das finde ich cool. Das ist nachhaltig und das macht Sinn.
Auf jeden Fall. Also es ist quasi so eine Art Relief an der Wand.
Ein Reliefplan an der Wand, genau, richtig. Ja. Und dann
Cool.
steht oben Herren oder da steht Damen, da steht Behindertentoilette. Und dann kannst du wirklich fühlen, die haben also minutiös bis zur Klobürste ist alles dargestellt, ob die danach immer da steht, wo sie abgebildet ist oder ob
Gut,
irgendjemand sie auf die
ja,
andere Seite gestellt hat.
natürlich.
Das sind so Sachen, habe ich gedacht, ja, man kann ins Detail gehen, man muss aber nicht. Also ich finde es schon mal wichtig, dass jetzt am ersten OG zum Beispiel wusste ich dann, wenn du reinkommst, ist rechts das Pissoir und ich konnte das dann alleine finden, ohne dass ich dahin gebracht werden musste oder so. Das war schon ziemlich cool. Also das, weil das ist oft das Problem, dass wenn wir dann mal unterwegs sind, klar können wir den Stock mitnehmen, aber wir kennen das ja alle auf viel frequentierten Toiletten ist es immer blöd, mit dem Stock rumzulaufen. Du trittst dann gerade,
Ja,
wenn du beim
das
Pissoir bist,
stimmt.
trittst du gerade hinten jemand in die Hacken oder so Geschichten oder rennst einem drüber oder ja, pingelst ihm fast in die Tasche, so ähnlich. Also jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Und deshalb finde ich das schon mal cool, wenn du weißt, okay, das Pissoir ist da, das Ding ist da, im Flughafen oder so. Wenn ich bin sehr viel in Flughäfen unterwegs, wäre das wirklich manchmal sehr vorteilhaft und auch manchmal, dass man dann schon alleine auf Toilette auch gehen kann und nicht erst mal warten muss, bis eine Assistenz da ist, die dann einen begleitet. Also ich finde das schon ziemlich coole Idee und ich hoffe, dass sich
Cool.
dann weiterentwickelt und weiter verbreitet.
Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen, als ich dann irgendwann mal völlig gestresst das auch mal fand, weil ich gar nicht an die Wand geguckt habe, muss ich gestehen. Und ich habe, als ich es gelesen habe in euren Stichpunkten, habe ich so gedacht, hä, warum sind jetzt diese Leitstreifen auf dem Boden so interessant? Aber gut, dann ist es, habe ich mir was völlig Falsches darunter vorgestellt. Habe ich doch jetzt in den nächsten ersten 5 Minuten schon was gelernt, dann kann ich jetzt ja auch hier abbrechen.
Ja, super, danke, war schön mit
Nein.
dir.
Ja, schönen Abend noch. Nein, Spaß. Wir haben noch ein bisschen was anderes zu sprechen. Und zwar gibt es ja auch Dinge, die ich sogar auch mal mitbekommen konnte in den paar Minuten, in denen ich dann mal den Stand verließ, um mal rumzugehen. Und zwar zum Thema Braillezeilen. Ich habe mir die Braille-Pen angeguckt. Und Christian, du hattest darüber eine Episode auch schon im Vorfeld gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde, dass eigentlich ein ziemlich cooles Konzept mit dieser Folie. Und ich muss sagen, ich habe da noch mal ein bisschen gelesen und ich glaube, wenn man länger liest tatsächlich, dann hält man das auch länger aus als so auf diesen doch harten Braillezeilenpunkten. Also wenn ich ein E-Book auf meiner Braillezeile lese, dann muss ich nach 2,5 Stunden immer aufhören, weil dann kriege ich gefühlt einen Krampf im Finger. Und ich glaube, dass man da ein bisschen smoother auf dieser Folie lesen kann. Ich wollte die eigentlich auch abmontieren, um mal zu gucken, ob das wirklich so leicht geht, wie die das gesagt haben. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, um nicht deren Equipment vielleicht etwas nachhaltig zu zerstören. Da bin ich nämlich gar nicht so schlecht drin. Genau, Christian, was hältst du denn von dieser? Hast du sie Zeile? Hast du sie jetzt auch noch mal gesehen auf der Side City, als du jetzt hier dieses Jahr rumgelaufen bist?
Also wir hatten ja ein Testgerät im April oder Mai bekommen aus Polen von diesem Hersteller, von dieser Firma Harpo. Und genau, ich habe sie so 2 Wochen verwendet und dann eben der Ben, der dann den Bericht gemacht hat, auch nochmal so 3 Wochen. Und wir haben sie dann wieder zurückgegeben auf der Side City, haben uns das ganze Geschichte mit ins Auslandpaket verschicken, mit wertvoller Fracht. Das ist ja immer gar nicht so, macht man ja eigentlich nicht so gerne. Und genau, von daher habe ich gerade keine mehr da. Aber ja, richtig, wir haben sie ausführlich getestet. Das ist halt eine 24-stellige Braillezeile, also eigentlich ein nettes Format. Auch recht dünn, ziemlich leicht. Ich glaube so, ja, 250 Gramm oder so. Also für 24 Stellen wirklich leicht. Der Kompromiss ist halt vor allem, dass es halt diese Magnetpunkte eingebaut sind, die aus Südkorea von dieser Dot-Firma kommen. Die kennen vielleicht manche noch von der Dot-Watch oder auch von dem Dot-Pad oder Monarch. Das sind jetzt diese Brei-Flächendisplays. Ja, die arbeiten eben magnetisch, können dadurch ein bisschen dünner sein, brauchen dafür vielleicht auch einen Tacken länger, um sich zu aktualisieren. Machen auch ein bisschen ein anderes Geräusch als die Punkte und brauchen eben noch so eine dünne Schutzfolie, weil anscheinend der Mechanismus halt doch nochmal staubempfindlicher ist, als man das halt von den normalen Piezo-Breitseilen her kennt. Und ja, also mir hat das Gerät auch gut gefallen, weil es einfach sehr klein und leicht ist. Hübsches Metallgehäuse, wohl auch so vom Design her. Ich halte es gerne dann auch mal Sehnen unter die Nase, wenn ich sowas habe. Und alle haben eigentlich gesagt, ach ja, cool, das schaut jetzt mal nicht wie ein Hilfsmittel aus. Ist eher so ein bisschen, ja, eben Apple-Design fast schon, kann man sagen. Und ja, auch vom Breitpunkt-Feeling, am Anfang fand ich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich fand auch, es hat so ein bisschen mehr das Feeling von ja, vielleicht tatsächlich Papier, weil die Punkte nicht so leicht nachgeben, weil man eben so diese glatte Oberfläche mit dieser dünnen Schicht drauf hat. Und vielleicht ist es ja sogar auch ein Vorteil für unterwegs, weil ja, wenn man im Zug jetzt doch mal sitzt, hat vielleicht gerade irgendwas, wie man so schön sagt, gefäschpart und hat dann irgendwie noch schmutzige Finger. Ja, diese Folie kann ich halt unter Umständen auch wieder tauschen oder mal abwischen, was man jetzt halt bei einer Breitseile mit herkömmlichen Zellen, wo halt doch diese Löcher oben sind, ja, da halt dann doch nur in Grenzen kann. Oder wenn da halt mein Krümel drin ist, dann ist der halt unter Umständen drin und man kriegt den erst durch Aufschrauben und teure Wartung wieder raus. Also von daher ja, tatsächlich ein interessantes Produkt. Und ich glaube auch, was ich so mitbekommen habe, waren wirklich auch viele, die den Podcast gehört haben, dann am Stand von Harpo. Also ja, würde mich selber mal interessieren. Ich glaube, Harpo hat man vielleicht nicht immer so als Aussteller auf dem Schirm, aber ich glaube, durch den Podcast waren da bestimmt schon mal 20 Leute mehr da, die dann dieses Produkt auch mal sehen wollten tatsächlich.
Die hatten auch diese niedliche Blindenschriftmaschine, wo du dann A6-Blätter reintun kannst. Und ich wollte die da eigentlich testen, aber der gute Mann hat sein Papier da nicht reinbekommen. Das war ein bisschen schade. Ja. Ich habe die Anleitung mal gelesen vorher, aber auch ich konnte es in dem Moment nicht so richtig abrufen, weil wenn du das nur in der Theorie liest und dann aber erst später so ein Gerät vor dir hast, ja, ja, dann hast du es halt auch nicht mehr im Kopf, ne? Aber ich fand das, also diese Zeile, ich hätte sie wohl ganz gerne direkt mitgenommen, aber ich glaube, das wollten die nicht. Ja, nee, die war schon gut.
Mit DL-Produkten arbeitest du mit Rückenwind.
Aber ich will doch gar nicht arbeiten.
dlinfo.de.
Du hast ja geschrieben, auch Christian, zum Thema auch konfigurierte Braillezeilen sind da jetzt irgendwie sehr im Trend. Stichwort ist vielleicht auch dieses MyBraille von Helptech. Ich habe mir den Vortrag angeguckt, nachdem ich irgendwann den Konferenzraum mal gefunden habe, aber auf diese Schwachstelle können wir auch später, je nachdem, nochmal kommen. Ich stelle mir das auch so ein bisschen vor wie so ein Click and Collect. Also ich gebe vorher an, was ich will oder nicht will, und dann stellen die mir das hier zusammen. Das ist je nachdem auch nicht wahnsinnig uninteressant. Und kann man dann schon sehr viele verschiedene Kombinationen auch draus basteln. Oder hattest du da noch irgendwas anderes im Blick in die Richtung Braillezeilenkonfiguration?
Also ich denke, generell muss man sagen, dass es sehr viele Braillezeilen gab. Gab ja auch wieder jede Menge Braille-Notizgeräte, teilweise mit integrierten Laptop, wie es jetzt halt dieses Braille-Note Evolve von Humanware ist, teilweise mit Android-Smartphone, wo ich dann mit der Braillezeile theoretisch sogar telefonieren könnte, wenn da eine SIM-Karte drin ist. Ja, bis hin eben zu diesen konfigurierbaren Braillezeilen. Ich habe den Eindruck, dass auch dieses HID-Protokoll, dieses Human Interface Device-Protokoll immer wichtiger wird, dass ich eben eine Braillezeile einfach anschließen kann, so ähnlich wie eine PC-Tastatur, und die wird halt automatisch erkannt. Ich muss nicht erst meinem Screenreader ewig lang beibringen, was ist das für eine Braillezeile, und hier noch den Treiber aktualisieren und dann noch gucken, auf welchem Port läuft das.
Richtig.
Also ich denke, dieses HID ist schon ein Fortschritt, ja, also wer schon mal versucht hat, eine ältere Braillezeile zum Laufen zu bekommen, ja, man kann da schon auch dran verzweifeln, auf jeden Fall. Ja, und Helptech, genau, die gehen halt mit dieser Hype MyBraille eben so weit, dass sie halt sagen, man muss ja sagen, die haben auch wirklich ein bisschen unübersichtliches Sortiment, sehr viele verschiedene 40er-Zeilen, und selbst ich könnte da jetzt nicht immer hundertprozentig sagen, wo jetzt der Unterschied zwischen der Active Braille und der Connect sonst was Braille ist. Deshalb machen sie jetzt einfach eine neue Plattform, also diese zwei Arbeitsplatzzeilen, Activator und Activator Pro, wobei es ja den Pro sogar mit 64 und 80 Stellen gibt. Die gibt's weiterhin so als Flaggschiff, aber eben, ja, so 40er Zeilen oder auch für unterwegs gibt's dann eine 24er Zeile, oder ja, man kann die auch als 64 und 80 haben. Das wird jetzt eben konfigurierbar. Ja, ich habe gerade schon diese vier Längen genannt. Man kann dann eben auch entscheiden, brauche ich eine interne Intelligenz, also möchte ich einen Editor haben oder eben diese Funktion, die es halt Helptech in seinen kleinen Braille-Zeilen oft drin hat. Möchte ich eine Braille-Tastatur? Ja, ich meine, macht bei einer 24er für unterwegs vielleicht Sinn. Bei einer Arbeitsplatzzeile mit 64 oder 80 ist vielleicht schon wieder Geschmackssache, ob ich alles über die PC-Tastatur mache oder da noch Wert drauf lege, dass ich noch Braille-Eingabetasten dran habe. Und ja, auch interessant, glaube ich, dass es man jetzt auch die Modulform bei Helptech wählen kann. Ja, bisher hatten sie ja dann zumindest in ihren Premium-Linien, sag ich mal, immer nur diese gewölbten Module, diese konkaven Module. Und ja gut, da seid ihr als Arbeitsplatzausstatter, habt da vielleicht auch Eindrücke. Aber so nach meinem Eindruck ist es ja doch so, ja, viele schwören auf diese runden Module. Das sind vielleicht 25%, 50% ist es ungefähr egal, ob die Module flach oder in Fingerkuppenform gewölbt sind. Und es gibt aber genauso bestimmt 25%, die sagen, ach, geh mir weg mit deiner Helptech-Dachrinne, ich möchte flache Module unbedingt haben.
Aber Papmeier hat die auch, da kannst du dir auch aussuchen, ob gewölbt oder nicht.
Ja, also ich finde, das war jetzt auf alle Fälle schon ein Stück weit überflüssig, damit Helptech halt sich nach allen Reihen ein bisschen offen hält. Und ja, und ich finde es auch interessant, dass es wieder eine 64er gibt. Also ich habe das so von vielen wieder gehört, die sagen, Mensch, 80 ist mir eigentlich zu lang. Da muss ich ja schon fast am Schreibtisch mit meinem Bürostuhl nach rechts fahren, wenn ich da hinten was lese und ich brauche die letzten Module nicht. Aber 40 ist mir jetzt vielleicht für Profi-Anwendungen doch wieder nicht so. Und 64, ja, das ist dann ungefähr genauso breit wie eine PC-Tastatur. Warum nicht? Also ja, wenn ich mal wieder eine Arbeitsplatzzeile brauche, werde ich auch mal auf das Format ein bisschen schauen und einfach mal gucken, ob das nicht auch ein guter Kompromiss wäre. Weil die kann man notfalls sogar vielleicht auch noch in einen größeren Rucksack mal transportieren, wenn es denn sein müsste.
Richtig.
Was ja mit einer 80er, die dann schon so fast 60 Zentimeter lang ist, das wird dann schon schwierig.
Was ich
Sag ruhig.
Was ich bei den Mai-Brailles bisschen vermisst habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass diese interne Intelligenz leider im Moment nur im Text- oder Rich-Text-Format möglich ist, aber noch gar nicht über Dokumente, also Docs oder so oder PDFs verfügen wird. Daran arbeiten sie noch, haben sie gesagt, aber wird jetzt bei dem ersten Start scheinbar anscheinend nicht so ganz direkt präsent sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Das hat mich ein bisschen gestört und ich stelle mir einfach die Frage, wie finanziere ich so eine Braillezeile eigentlich? Denn die Kostenträger wünschen sich ja mal drei Angebote. Ich kann drei gleichen Angebote abliefern, wenn ich eine konfigurierte auf mich eingestellte Braillezeile möchte. Das ist ja schwierig. Also da stelle ich mir so die Fragen, wie das nachher mit der Finanzierung geht. Die sind überzeugt, dass sie das hinkriegen, also dass die Kostenträger da mitziehen. Ich bin mal gespannt.
Ist ein guter Punkt. Habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber dann kannst du eigentlich nur bei Helptech selber und bei irgendwelchen Helptech-Unterhändlern und dann ist aber auch schon fertig.
Ja, gut, das geht zwar auch heute, das werden die ja dann schon zu regeln müssen. Ja, ich denke mal, dass es da Lösungen gibt. Aber das war so eine Frage, die ich mir dann gestellt habe, ne? Weil du brauchst ja wirklich ständig immer zwei, drei Angebote, die sich prinzipiell fast gar nicht mehr unterscheiden, je nachdem wo. Aber das ist halt sehr spannend.
Ich weiß nicht, ob nur mir das so subjektiv aufgefallen ist oder ob das tatsächlich auch so ist. Nach meiner Wahrnehmung geht auch die ganze Lösung wieder so in Richtung Querz. Es haben jetzt wieder mehr Geräte, Querztastaturen, als ich mir 2023 eine neue Braillezeile besorgen wollte, war das doch relativ wenig. Aber jetzt fängt Hims das zum Beispiel auch wohl wieder an mit, oder Selvers heißen sie jetzt ja. Die haben ja jetzt die Braillezeile 7 und die soll es wohl mit Querz geben. Dieses von Humanware hat, meine ich, auch eine Querz und dieses Optima von, wie heißen sie denn?
Orbit,
richtig, du bist hier voll.
Aber die Module von Orbit sind ja grausam, ne? Also ich hatte mal so eine kleine Mini-Orbit und das ist ja, wenn du da in einem Meeting sitzt, dann der Lärmpegel ist ja enorm, ne? Wenn die dann die Zeile wechseln.
Ja.
Aber die setzen jetzt auch vermehrt auf Piezo. Also auf der Side City gab es jetzt auch schon zwei, drei Zeilen, wo sie halt auf normale. Ich meine, klar, das ist dann teurer, aber wenn jemand sagt, mich stört das Geklapper und ich möchte es vielleicht ein bisschen dünner haben, das sind auch relativ dick, diese Magnetmodule. Genau, also sie scheinen sich da jetzt schon auch ein bisschen, zumindest eine Alternative anzubieten.
Aber die Querzangebote, ich habe das jetzt nur bei, also es gibt ja noch die Mantis Q, die habe ich ja entdeckt, nachdem Papenmeier ihre Braillex, die eine Braillex, die sie hatten, nachdem sie die jetzt aus dem Verkehr gezogen haben, suchte ich mir auch so eine, also eine Braillezeile mit Querz inklusive. Ich finde nämlich, ich kann so ein Freund von Braille schreiben. Ich kann es zwar, aber ich bin einfach schneller auf Querz-Tastaturen. Und da habe ich wirklich lange gesucht und habe ich nur die Mantis Q vor 2 Jahren gefunden, die ich mir dann geholt habe. Mit der ist jetzt zufrieden, weil sie ein sehr gutes auch internes Laufwerk hat. Ja, und ich habe mir die Activise Pro, glaube ich, oder wie heißt die nicht Activise, heißt
Activator, Activator Pro. Hellig,
ja. Genau, die hat ja sowohl die Braille als auch die andere. Wobei ich bei der anderen, also bei der Querztastatur, da auch die Größe der Tastatur, die war ziemlich für so Wurstfinger ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich find's schön, dass die wieder in die Richtung gehen, dass so ein Mix wird und nicht nur. Also natürlich ist Brailleschreiben wichtig, darüber diskutieren wir gar nicht, aber ich finde so im Alltagsbereich ist man doch, finde ich jetzt mal, sind wir doch mehr geübt, weil wir mit Computertastaturen schreiben schneller als mit der Braille-Tastatur.
Ja, man hat ja dann man kann ja immer noch auf der Mantis Braille schreiben. Ich glaube, man kann ja dann die Tasten teilweise umlegen.
Kann man umsetzen, ja.
Und genau, beim Activator kann man es umklappen, dann hat man Braille, ja, oder wenn man es aufklappt eben. Und bei der, bei der Selvas, bei dem Braille-Notizgerät, da hat man einfach die Braille-Tastatur eingebaut. Man kann aber auch magnetisch eine normale Tastatur sozusagen drauflegen. Also die wird dann irgendwie auch magnetisch oder irgendwie halt verriegelt und dann hat man ja halt eine Einheit. Man kann die Tastatur, glaube ich, auch per Funk oder so, also die ist dann auch in so einer Tasche mit dabei, gleich mit drin. Also ja, man hat da beide Möglichkeiten offen und das ist ja vielleicht wirklich ganz nett. Ja, wenn ich im Zug vor allem nur lese, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt eine 10-Finger-Tastatur. Dann reicht mir das für ein paar Befehle, die Braille-Tastatur, und wenn ich dabei irgendein Protokoll führen möchte, dann ja, kann ich eben auch diese Zusatztastatur zum Beispiel mitnehmen oder halt nutzen. Das, ja, finde ich auch eine
gute. Ich war schon erstaunt, wie viel dieses Jahr, so im Vergleich zu den letzten 2 Jahren, wie viel auf dem Braillezeilenmarkt da auf einmal Bewegung wieder kam. Ist es dir auch aufgefallen, Christian? Also ich war da bisschen überrascht. War letztes Jahr oder vorletztes Jahr nicht so.
Selbst Baum ist ja wieder so ein bisschen auferstanden, ne? Nach der Baumrisik gab's ja dann diese Visobreil GmbH, die sind dann auch insolvent gegangen, zusammen mit der Metik Insolvenz. Jetzt gibt's wieder Lukas Components, die da auch die Linien weiterführen und jetzt auch, ja, sanfte Veränderungen erstmal vornehmen am Gehäuse und so weiter.
Die wirken auch sehr motiviert, hatte ich. Also zumindest bei dem einen so den Eindruck, der dann auch so fragte, ja, und das wird denn gewünscht oder wie ist das denn? Also der betreibt auch schon so ein bisschen Marktforschung. Ich glaube, die sind aber auch ganz neu ins Sektor eingestiegen, weil die ursprünglich eigentlich aus einer ganz anderen Richtung gekommen sind. Da bin ich mal gespannt, was sie uns da vielleicht noch bescheren an neuen Visio-Braille-Reihen am Ende.
Ja. Aber ich denke auch, man kann wirklich sagen, Braille ist auf keinen Fall tot, also sonst wird es nicht so viele neue Modelle geben. Und ja, klar, es dauert immer ewig und natürlich warten wir alle immer noch auf eine Braillezeile, die man irgendwie zusammenklappen, aufwickeln, was auch immer kann, die man vielleicht auch flexibel zusammenstecken kann. Ja, unterwegs nehme ich 20 Stellen mit und zu Hause mache ich mir nochmal 20 dran oder so. Also das, natürlich haben wir noch nicht so diese mega revolutionären Sachen, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Produkt für alles, aber es gibt zumindest jetzt schon eine große Auswahl. Und es ist halt wie beim Auto, ne? Wenn ich halt einen Sportwagen will, dann kann ich damit schlecht zu IKEA fahren und den Schrank mit nach Hause nehmen. Man muss halt sich oftmals im Leben entscheiden, ja, ist mir Vorteil.
Du kannst aber deinen Schrank direkt zersägen und dann einfach die Überreste mitnehmen. Hast du zwar keinen Schrank mehr, aber passt zumindest in deinen Sportwagen.
Ja.
Aber ich muss ja gestehen, ich habe mir, bevor ich wusste, was Mailbreil ist, habe ich mir das ja doch ein bisschen so vorgestellt, dass ich da vielleicht wirklich irgendwas selber stecken und umbauen kann. Aber dann dachte ich so, okay, das kann ja auch wieder keiner bezahlen. Wo fängst du dann damit an? Aber gut, das Konzept ist ja auch, mal gucken, wie sich das so am Ende macht. Kurze Überleitung von Braille, oder wir bleiben ein bisschen in Braille, gehen aber in die spielerische Richtung. Dann kann ich nämlich gleich in die Kategorie Spiel und Spaß umleiten. Du hattest es gesehen, Sascha, dieses Lernprogramm für Braille auf spielerischer Ebene. Wie funktioniert das denn? Ist das dann so ein kleiner Computer oder was?
Ja, das war bei den Kollegen aus Indien. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, du weißt vielleicht noch, wie die Firma heißt, Christian. Der hatte so
Thinkable Labs oder so ähnlich.
Ja, genau, richtig. Ja. Der hatte einerseits auch so ein kleines Braille-Notizgerät da. Das war zwar ziemlich klobig, fand ich, aber ziemlich stylisch auch gebaut, so ein bisschen rundrum so. Und dann hatte er ein Gerät dabei, was oben links zwei dicke Module hatte wo dicke Punkte rauskamen. Rechts hat er zwei kleinere Module gehabt, wo die Punkte klein kamen. Und unten hat er, unter der Tastatur hat er sozusagen wie die Sticheltafeln Einkerbungen gehabt, wo du mit dem Stift Braille schreiben konntest. Und das Ganze kombiniert mit Braille-Tastatur, mit Sprachausgabe, ich glaube 14 Sprachen sind schon mittlerweile schon drin. Und da kannst du Braille lernen, sowohl die Buchstaben dann halt, wenn die Punkte ziemlich dick sind, so für den Anfang, ne, und dann kannst du, musst du auch Braille, du kriegst so Spiele, Aufgaben, und das verkauft sich anscheinend in den USA, verkauft sich das dumm und dämlich. Die haben auch keinen Vertrieb für Deutschland gefunden, es hat sich in Deutschland noch keiner dafür interessiert. Aber sind trotzdem voller guter Hoffnung, dass das in die Richtung geht. Aber ich fand das sehr, sehr spannend, weil ich ja nebenbei noch zertifizierter DBSV-Blindschriftlehrer bin und habe gedacht, das ist so für Einzelkurse ist das sehr spannend, gerade für Leute, die noch so nicht ganz so mit dem Tasten vorankommen und die, wo Papiertasten auch eine Herausforderung ist. Ich hatte mal einen Kunden, der mit 59 erblindet ist und der hat die ganze Zeit bei der Lufthansa in der Mechanikabteilung gearbeitet, ja, dass der natürlich nicht mehr so die Fühlfeinheit hat, aber
ja, okay.
mit den dicken Punkten und so weiter und mit solchen wirklich sehr strammen Dinger war das ja gut. Ich habe dann mit ihm mit so einer Stechleiste gearbeitet, mit Modulen dann so. Das war dann auch fühlbar, weil das groß auseinander war. Aber das hier fand ich sehr, sehr spannend, vor allem, weil es in vielen Sprachen ist. Ich unterrichte ja Braille in 3 oder 4 Sprachen und dann ist natürlich gut, wenn du so eine Variante hast zwischen Deutsch, Französisch, Englisch und gut, Luxemburg, ich war jetzt nicht dabei, aber Deutsch, Französisch und Englisch wäre ja schon mal vorteilhaft gewesen. Also ich fand das ziemlich, ziemlich spannend. Und ja, für 1200 Euro so ein Gerät ist natürlich auch nicht geschenkt, aber war jetzt mal aber nicht übertrieben teuer, weil da steckt schon ziemlich viel Wumms dahinter, fand ich.
Ich habe ihn auch mal gefragt und meinte ja, war bis die Zahl nicht mehr ganz genau, aber anscheinend gibt es da so rund 300.000 blinde, 700 Kinder allein in Indien. Das ist ja ein riesiges Land und ja, also die sehen halt einfach auch riesiges Potenzial und machen sich da wirklich viele Gedanken. Und ja, also ich fand es vor allem mit dieser Tafel, ich habe das auf Englisch geführt, das Interview, und ja, mein Englisch ist jetzt nicht so das Beste, dann hat sie immer mit ein Slate and ein Stylus und ja, was will sie jetzt und was ist denn das für eine komische Riffelfläche, bis ich verstanden habe, okay, hier kann ich tatsächlich Tafel schreiben.
Ja, also, er hat mir den Stift in die Hand gegeben, dann wusste ich das auch.
Also Respekt, ja. Ne? Also ja. Hätte ich jetzt nicht in einem elektronischen Gerät erwartet, dass man da noch klassisch Tafel schreiben kann.
Ja, allein die Kombination zwischen diesem mechanischen und diesem elektronischen, das finde ich wirklich mega cool.
Ja.
Ich muss ja gestehen, das ist ja wirklich keine meiner Leidenschaften oder auch nichts, was ich in irgendeiner Weise gut kann, ist dieses Tafelschreiben, dieses spiegelverkehrte. Oh, da steht immer und zwar immer irgendetwas vollkommen anderes. Ich habe es dann einfach irgendwann aufgegeben. Ich habe eine Freundin, die mal sagte, ja, das ist voll toll, probier das mal. Da mache ich immer meine Notizen mit und ich bin voll schnell. Ich habe sie dann angerufen und sie gefragt, ob sie eigentlich noch alle Latten am Zaun hat oder was sie eigentlich von mir möchte. Es geht, nee, da fehlt mir auch dann irgendwann jede Geduld für. Und ich habe nicht ganz wenig Geduld, aber das ist dann doch sehr, sehr
Aber wenn du bedenkst, dass es heute noch Länder gibt, wo genauso in Jordanien, glaube ich, gibt es noch Länder, also in Jordanien schreiben die Menschen noch so teilweise, weil sie keine Braillemaschinen haben. Also es gibt definitiv noch Länder, wo Kinder so im Braille unterrichtet werden. Das ist der Wahnsinn.
Absolut,
also,
absolut. Ja. Ich weiß, ja. Ja, man kann das bestimmt, aber nee, weiß ich nicht. Das Ding und ich sind keine Freunde geworden, sagen wir es so. Ja, aber das ist schon cool. Vielleicht sind die nächstes Jahr noch mal da und ich kann mir das mal angucken. Ich muss ja mal auch ein bisschen mehr noch sehen als das, was ich gesehen habe. Ja, und wenn wir so in der Spielecke bleiben, Christian, du hattest eine App gesehen, mit der man sämtliche Kartenspiele spielen oder Spiele spielen kann, ohne dass es sie irgendwie adaptiv vor einem liegen. Habe ich das so irgendwie richtig verstanden?
Ja, also ich glaube, momentan funktioniert es so nur für 4 Spiele, will es aber auch irgendwie erweitern. Das Ding heißt wohl irgendwie Sidekick oder so, also S-I-G-H-T Kick. Ja, Interview liegt hier noch umgeschnitten rum, ich muss mich damit nochmal näher beschäftigen, aber jedenfalls die Präsentation war schon wirklich sehr eindrücklich, weil man halt, ja, selbst wenn man jetzt so ein Fächer von Karten, er hat das mal mit so Bruno-Spielkarten gezeigt, selbst wenn man den unter die App gehalten hat, hat er wirklich blitzschnell gesagt, was links ist, in der Mitte und so weiter. Also er hat es auch von links nach rechts vorgelesen. Und ja, also anscheinend läuft halt irgendeine lokale KI, die dann halt auf diese Kartenspielkarten programmiert ist und ja, ziemlich schnell erkennt. Also schneller, als wenn man jetzt mit Seeing AI zum Beispiel einen Geldschein erkennen möchte. Das ging wirklich zack, zack.
Wow, okay. Und das geht schon recht schnell.
Ja, das fand ich schon irgendwie mega, ja, wenn man gerade kein adaptiertes Spiel hat oder vielleicht auch ein Spiel hat, wo einfach sehr viel Informationen auf einer Karte stehen. Gut, ich weiß nicht, wie es dann ist, aber wenn es dann eine halbe Stunde irgendwelche Anweisungen vorliest, ist das vielleicht auch...
Ich habe mir ja auch die Frage gestellt, dass wir das hier im Interview auch erzählt, habe ich mir die Frage auch gestellt, da muss der Kopfhörer anhaben, weil sonst kriegen die anderen ja alle mit, was du in der Hand hast.
Habe ich gerade auch gedacht. Und du musst die Karten auch irgendwie relativ gut so halten, dass auch die anderen von... Also ich weiß, dass meine Stiefmutter ist so relativ spitze im, ich guck einfach mal schräg über den Tisch in die Karten, wenn du sie schlecht hältst. Wo mein Vater schon immer sagt, jetzt hör doch mal auf, ihr in die Karten immer zu gucken. Das ist, ja, aber das ist im Grunde schon doch ziemlich cool, weil es ja viele Spiele gibt, die entweder gar nicht adaptiert sind oder machen wir uns auch nichts vor, einfach für nicht für jeden zwingend so wahnsinnig erschwinglich ist, ne?
Ja, der hat dann auch so einen kleinen Ständer sogar dabei, dass man halt Smartphone so schräg vor einen hinstellt, dass es eben so schräg auf die Tischplatte schaut und ich eben dann ungefähr im gleichen Winkel dann in meinen Händen die Karten halten kann. Weil wenn man jetzt 10 Spielkarten in der Hand hat, man soll die irgendwie auffächern, man soll die die App halten und eine Hand hat man die Karten in der anderen das Smartphone.
Richtig.
Macht dann auch keinen Spaß. Ja, wie soll ich dann die richtige Karte finden?
Und dann musst du, musst du dabei ja auch noch überlegen, welche passt denn überhaupt, welche musst du legen. Ich glaube, dass mein Gehirn schon mit 3 Dingen überfordert.
Also er hat da so einen Ständer immerhin dabei oder auch einen Fuhren, den kann man wohl auch so kaufen und ja, also ja, wirkt irgendwie ganz cool.
Und Eishockey gab's, ne? Ich war oben auch auf der Game Area, wo war die, glaube ich, im 3. oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war die ganz oben? Aber ich bin leider irgendwie nicht zum Spielen gekommen. Aber genau, Blinden-Eishockey hattest du erwähnt, dass es das auch gab. Hast du mal gespielt eine Runde?
Also konnte man nicht. Es war auch sehr heiß in Frankfurt. Ich glaube, am Aufbautag war es über 30 Grad und die anderen Tage war es auch eher knapp unter 30.
Der Eis war geschmolzen.
Aber es war ein Stand da. Ich weiß nicht, warst du da mal näher noch, Sascha?
Ja, es war ein Stand, wo auch Showdown, da war die dänische Handysports-Firma war da mit ihren Utensilien. Das war so eine kleine Ecke, aber du konntest da nichts, außer Showdown, konntest da sonst nichts ausprobieren. Es war nur einfach so Stände.
Ah, deswegen flogen da mal die Bällchen, okay. Hm. Ich dachte, das war tatsächlich vielleicht irgendwie so eine App-Simulation oder so, aber dann ist das tatsächlich wirklich auch händisch zu machen. Ja gut, nee, Trockeneis hatten sie nicht da oben, das wäre mir vielleicht auch aufgefallen.
Nein, ja, es war bei der Zero-Konferenz in Wien, da gab's, die hatten das da wirklich einen Mittag, in der Mittagspause mal wirklich gezeigt. Zwar nicht auf Eis, aber auf trocken, cool. Also trockenen Zustand dann sozusagen. Das war sogar eine Jugendmannschaft, also blinde, blindensehbehinderte Jugendliche, die da Eishockey gespielt haben. Das fand ich schon ziemlich, soll anscheinend noch ziemlich rabiater sein als Fußball, also
tatsächlich. Vor allem, wenn du da mit deinen Schlittschuhen da slidest und da irgendwie, also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das schon ein sehr hohes Verletzungsrisiko birgt. Aber weil du es gerade gesagt hast, Christian, es war sehr heiß, das stimmt. Ich hätte es mir auch, also es wäre schon cool gewesen, es hätte da so eine Ice-Area gegeben, aber gab's nicht, hatten sie nicht. Gut, dann halt nicht, genau. Weiteres großes Thema, ja nicht nur auf der Side City, sondern sowieso ist KI. Du hast es gesagt, Christian, oder geschrieben mit den, dass jetzt KI immer auch mehr offline zur Verfügung steht. Hast du da irgendwie ein paar nette, eindrückliche Beispiele von der Side City, die du uns hier vorstellen kannst?
Na ja, gut, es ist natürlich erst so im Entstehen ein Stück weit, sag ich mal. Und künstliche Intelligenz ist ja für viele heute Alltag. Ja, man lässt sich mal ein Bild beschreiben oder macht mal ein Foto und lässt sich das irgendwie erklären. Gibt's ja wirklich gute Möglichkeiten, wobei immer wieder gibt's ja auch Apps, die es da mal gibt. Ja, ich glaube, Scribe Me ist jetzt auch schon wieder verschwunden, wurde mal voll gehypt als Umgebungsbeschreibungs-App und ist schon wieder verschwunden. Also man braucht schon ein bisschen Wissen, um KI vielleicht wirklich das Maximale rauszuholen. Man darf halt nicht vergessen, ja, viele Blinde sind ja dann doch eher Ü70, haben vielleicht kein Internet oder wohnen in irgendeinem Heim, wo halt es mit dem Internet nicht so einfach ist. Und genau, da finde ich es jetzt schon einen guten Trend, dass es eben Ja, zum Beispiel bei Koba Vision aus Belgien, da gab es ein ganz klassisches Lesegerät, wo man denkt, ach, ist ja nichts Besonderes. So richtig mit Klappe und so Scanner, so wie so ein Canon-Scanner mit eingebauten Lautsprechern, also so ein richtig geschlossenes System. Aber auch da steckt eben jetzt tatsächlich ein lokal installiertes KI-Modell drin, was einen ein Dokument zusammenfassen kann oder vielleicht auch eine Bildbeschreibung geben kann, was auch dafür sorgen soll, dass die Aussprache ein bisschen genauer und passender ist. Manchmal ist ja dann doch so das Problem, dass viele Sprachausgaben, wenn da EV steht für eingetragener Verein, dass dann oft E5 vorgelesen wird, weil das dann plötzlich als römische 5 versteht und so. Sowas kann man natürlich, wenn man vorher den Output durch eine KI schickt, unter Umständen eliminieren, weil dann eben die KI weiß, okay, das heißt EV und nicht E5. Ja, also finde ich eine gute Sache. Natürlich dauert dann so eine Bildbeschreibung ein bisschen länger, weil wenn man das über das WLAN an irgendeine fetzenmäßige Cloud mit Serverleistung schickt, dann hat es natürlich mehr Wumms und kommt schneller zurück. Aber ja, ich sag mal, innerhalb von einer Minute oder so oder kürzer war dann auch die Zusammenfassung von diesem Kassenbon, was er mir da gezeigt hat, da. Und ja, auch dieses Voxi Vision, dieses Handy-ähnliche mobile Vorlesegerät, was auch auf Einfachheit setzt, wird es wohl auch bald integrieren. Oder auch ja so ein kleines Gerät zum Umhängen, Cetris Vision, so ein Startup aus Berlin, ist auch eher wie so ein ja größerer Schlüsselanhänger, sag ich mal, mit integrierter Kamera. Auch eine ganz einfache Einknopfbedienung und Sprachassistent. Das kann man mit dem Internet verbinden, aber wenn man es nicht macht, hat man eben auch so grundsätzliche Sachen wie Texterkennung, eine einfache Bildbeschreibung. Ja, kann für Senioren oder auch für Blinde, die viel unterwegs sind und vielleicht gerne mal im Funkloch irgendwo sind, alle Fälle eine Hilfe sein.
Das ist ja auch, ja, nicht nur das. Ich meine, wir haben ja auch oft das Problem in Behörden, kriegst du ja auch alles gar nicht in Netze rein. Dann hast du mit dem Voxi Vision momentan noch ein Problem, weil die noch online arbeiten und dann ist es schon wieder irgendwie nicht mehr so wahnsinnig attraktiv. Und dann ist auch in der Hinsicht das mit der Offline-KI schon ziemlich cool, muss man sagen.
Ja, Datenschutz natürlich auch in Behörden, klar. Das macht dann auch nicht, man drückt vielleicht irgendwas aus, möchte dann wissen, ist es jetzt wirklich der Brief, den ich da rauschecken soll? Und ja klar, mit Seeing AI kann es schon kritisch werden, dass das da gemacht wird.
Ja, dazu dann vielleicht noch, JAWS setzt ja mittelfristig noch mehr auch auf KI. Es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, sich Bilder auch beschreiben zu lassen mit KI, ohne dass du irgendwelche API-Keys oder irgendwas anderes oder ein ChatGPT-Konto brauchst, wie das bei N4DA, je nachdem noch der Fall ist. Aber du hast auch mitbekommen, oder ich habe es tatsächlich auch irgendwo gelesen, dass mittelfristig ja auch in JAWS integriert werden soll, dass Aktionen von JAWS ausgeführt werden auf dem Bildschirm, die du heute noch händisch ausführen musst. Hast du da irgendwie nähere Infos zu?
Ja, also ich habe da ein Interview geführt mit so einer Produktmanagerin von Vispero, die wohl lange in den USA am Hauptsitz gearbeitet hat und jetzt in den Niederlanden ist ja noch ein großer Standort von Optilec, Vispero, von diesem ganzen Freedom Scientific Konglomerat, sage ich mal fast schon. Hat mir jemand von Optilec auch vermittelt, finde ich klasse, weil ich bekomme ja gar nicht mit, wer jetzt von irgendwelchen Mutterkonzernen von großen Hilfsmittelfirmen überhaupt wann, wie, warum da ist zu irgendwelchen Meetings. Aber ja, genau, also das ist jetzt wohl schon ein mittelfristiges Ziel. Also erstmal wird es wohl bei JAWS auf jeden Fall kommen, dass man wohl ein Benutzerkonto braucht, wenn man diese KI-Funktionen generell nutzen möchte, weil man da wohl momentan schon immer noch in einem Graubereich ist, Bildbeschreibung zu machen und man weiß gar nicht, wer hat jetzt eigentlich diese Sache da angefordert. Also ja, so ein Vispero-Account wird wohl jetzt irgendwann bald Pflicht, wenn man das KI nutzen möchte. Wie es genau ausgestaltet wird, ja, das wird dann sicherlich über die Hilfsmittelfirma dann noch gestreut. Und es gibt ja jetzt schon KI-Agenten, die man irgendwie Zugriff auf seinen PC einräumen kann, die dann für einen E-Mail schreiben, vielleicht auch automatisch beantworten, die dabei auch noch viel Humbug machen. Aber ganz klar, das wird natürlich für blinde Sehbehinderte schon auch nochmal wirklich eine kleine Revolution irgendwann werden. Wenn ich jetzt irgendwo bestelle auf einer Website, ich finde den Weiterschalter nicht, ich komme nicht zur Kasse aus dem Warenkorb heraus, wenn ich dann JAWS einfach fragen kann, ich möchte jetzt hier die Bestellung abschließen, klick doch für mich mal so, dass ich da jetzt weiter zur Kasse komme. Und dann wird eben dieses Bild analysiert, die Maus flutscht dahin, drückt mir auf weiter und ich komme dann eben weiter und kann damit dann vielleicht die ein oder andere Barriere umgehen. Ja, wichtig war der Frau auch noch zu betonen, dass man halt es immer nachvollziehbar halten möchte. Also man bekommt dann wohl anscheinend dann so eine Art Bericht oder kann dann eben auch nochmal nachhören, was wurde da jetzt eigentlich gemacht, ja. Nicht, dass dann irgendwie plötzlich gelöscht worden, nur wenn man gesagt hat, räum mir mal mein Postfach auf oder so.
Ja, oder ich habe sie falsch verstanden, genau, ja. Genau.
Aber das wird wohl jetzt erstmal in den USA wohl dann so nach und nach eingeführt und soll dann aber irgendwann auch nach Europa kommen. Aber ja gut, klar, bei uns sind natürlich die ganzen KI-Regeln und das, was man wie warum darf und so, sind halt schon nochmal schärfer. Und wir sind da vielleicht auch nicht so der erste Markt. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, vielleicht ist für die USA halt auch echt wichtiger, weil da müssen halt viele ihre Chores aus der eigenen Tasche zahlen. Und naja, wenn man da nicht möchte, dass alle irgendwann zu NVDA wandern, glaube ich, muss man halt einen gewissen Mehrwert bieten, den halt in der Open Source momentan noch nicht so bieten kann. Und von daher könnte ich mir vorstellen, nachdem die eigenen Namen auch aus Deutschland wahrscheinlich immer noch ganz gut fließen, sind wir da jetzt halt nicht der allererste Markt. Oder vielleicht geht's halt auch erstmal nur auf Englisch und man muss das halt dann auch wieder gucken, wie kriege ich das so übersetzt, dass ich das auch auf Deutsch dann alles nachvollziehbar halte. Aber ja, mittelfristig kommt das auf jeden Fall.
Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz unser Programm, um ein paar absolut unwichtige Fragestellungen in den Mittelpunkt zu rücken und übergebe an dieser Stelle direkt an Rena, die uns mit ihren Fragen mindestens 30 bis 40 Sekunden unserer Zeit stehlen wird. Viel Spaß!
Wenn ich Selbstgespräche führe, rede ich dann oder höre ich zu? Woran ist das Tote Meer gestorben? Für alle Arbeitgeber, wenn ich einen Geist kaufe, habe ich dann geistiges Eigentum? Warum habe ich noch nie den Dorftrottel getroffen, von dem alle sprechen?
Wenn Sie Antworten auf eine der gestellten Fragen haben oder auf Fragen, die wir hier gar nicht gestellt haben, dann kontaktieren Sie uns unter info@dlinfo.de. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, um nochmal beim Thema Bestellen zu bleiben, was ich jetzt dieses Jahr neu gelernt habe bei Optilec und du hattest auch mal schon eine Podcast-Episode dazu, das habe ich dann auch gesehen, ist Jaws und Kiosk. Da kann man dann wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, solche Selbstbedienungsterminals wie zum Beispiel bei McDonald's oder auch in Behörden mit Wartenummern ziehen, soll man damit wohl barrierefrei bekommen können. Gibt es wohl in Deutschland aber, soweit ich weiß, auch noch nicht irgendwo eingesetzt, sondern nur in den USA. Sascha, du hattest es dir angeguckt, wenn ich mich richtig erinnere, meine ich, ne?
Ich hatte mir, ich wollte mir Jaws erzählen lassen, wie das mit Kiosk funktioniert, aber der gute Mann, der da am Stand war, war nicht gerade sehr informativ. Ich hatte mir das von Leyline angeguckt, heißen so, glaube ich, ne? Leyline oder Leyline. Das ist ein Komplettsystem und das fand ich jetzt mal so spannender, weil ich mir im Moment noch nicht ganz vorstellen kann, wie Jaws das umsetzen wird. Also Leyline war dann eher sowas, wo du in einer Bank oder da, wo so ein ganzes Terminal gebaut wird. Wäre nicht so einsetzbar wie die Bestellterminals bei McDonald's oder bei den anderen Anbietern. Da wäre dann Jaws mit Sprachausgabe vielleicht sinnvoller. Die Frage ist, wie wird's draufgespielt und warum? Ja, weil das haben die doch schon, also wenn ich mich richtig erinnern kann, haben wir schon letztes Jahr da wurde das schon gezeigt. Und wenn das immer noch nicht in Deutschland irgendwo etabliert ist, gerade im Zeitalter des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, was ja mittlerweile auch in Kraft getreten ist, frage ich mir dann, wo hängt es, dass es nicht umgesetzt wird? Weil so viele Softwareanbieter, die das machen können, gibt es ja gar nicht. Und bei Leyline fand ich halt sehr spannend, natürlich ein riesiges Ding. Du hast ein System, wo du zuerst mal auswählen kannst, was du willst. Dann kriegst du eine Nummer, die kriegst dann auch angesagt und irgendwann hörst du dann die Nummer und dann wird dir beschrieben, zu welchem Schalter du gehen kannst. Finde ich sehr spannend. Ich stelle mir das immer nur alles in einem Umfeld vor, wenn du jetzt in einer Bank bist und da sind noch 150 andere Kunden und dann blubbert es da so rechts und links. Ich stelle mir dann immer so die Fragen, wie kann man das noch anders gestalten, ohne dass da nachher so eine Geräuschkulisse entsteht, als wärst du auf dem Jahrmarkt. Das ist so ein bisschen das, was mir noch an diesen Ideenwissen fehlt. Wie kann man das noch vielleicht ein bisschen anders gestalten? Da habe ich noch keine Lösung. Wie gesagt, das ist dieses Leyline. Und bei Jaws der hat es mir leider nicht gezeigt, deshalb kann ich da nicht mitreden. Aber ich glaube, du hast da ein Interview geführt, ne? Glaube ich, Christian.
Ja, schon letztes Jahr, jetzt dieses Jahr hieß es, ja, das ist jetzt noch weiter ausgereifter, weil letztes Jahr hat man das tatsächlich teilweise so ein bisschen Chance-Ansagen bekommen, wie irgendwie Listenansicht, Auswahl mit 3 Schaltern oder so. Also das wurde jetzt anscheinend wohl alles halt behoben, damit es flüssiger ist und nicht mehr ganz so nach Chance klingt. Ja, jetzt live angeschaut habe ich es mit dieses Jahr nicht mehr, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ja, trudeln jetzt wohl schon so langsam die ersten Kunden ein. Also die Post zum Beispiel schließt ja nach wie vor mehr und mehr Standorte und will da Automaten aufstellen. Also nicht rein diese Paketstationen, wo man was abholen oder abgeben kann, sondern wo man auch, keine Ahnung, Briefmarken ausdrucken kann und was weiß ich was alles. Ja, aber wenn sie diese Poststandorte schließt und durch Automaten ersetzen möchte, dann müssen die ja barrierefrei sein. Und ja, soweit ich es verstanden habe, ist man da schon auch eben im Gespräch mit ja, Automatenherstellern oder eben solchen Konzernen, die halt auch in größerer Stückzahl einfach auch Automaten hinstellen. Ja, ob das jetzt jede kleine Klinik, die irgendwie einen Wartebereich hat, wo ich mich für irgendeinen Arzt registrieren muss, ob die das so schnell umsetzen, weiß ich nicht. Aber ich habe eigentlich schon Hoffnung, dass zumindest so Sachen wie Post und ja, meinetwegen auch Burger King, McDonald's, dass die ja auch die nötige Expertise im Hintergrund haben und jetzt auch vermehrter auf solche Firmen dann zukommen.
Also Post finde ich auch wichtig. Diese Paketstation, ja. Da wirst du ja wahnsinnig. Es ist nicht mal das Problem, dass, also wenn die eine App haben, geht es ja, das Ding überhaupt zu finden, fand ich sehr viel schwieriger. Und dann ist dein Paket dir vor die Füße gefallen, wenn denn überhaupt. Und ich habe irgendwann mal bei DHL angekreuzt, ich möchte bitte keine Paketstation mehr. Und dann haben sie mir nur geschrieben, wir prüfen ihr Anliegen und falls es Bestand hat, schicken wir ihnen eine E-Mail. Ich dachte, ja, genau, ihr mich auch. ja, nee, aber genau, darauf wollte ich vorhin tatsächlich auch raus, ob Leyline dann was Ähnliches ist, aber tatsächlich ein bisschen dann ja schon. Weißt du, Sascha, ob das schon irgendwo in Benutzung ist oder ist das noch quasi in der Entwicklung und noch nicht irgendwie zu irgendeiner Marktreife gekommen?
Deine Frage nochmal, ich habe die jetzt leider nicht.
Das Leyline, ich wollte nochmal kurz auf das Leyline zurück, ob das, ist das schon irgendwo eingesetzt? Haben die dazu was gesagt, die Herstellerfirma?
Hat auch, ich glaube, die haben auch noch keinen deutschen Vertrag. Die haben Anfragen, ja, aber alles sehr lose. Ich habe jetzt nicht direkt, hat jetzt nicht direkt geäußert, als hätten die schon Aufträge in Deutschland oder so. Aber
nee, ich meine grundsätzlich, ob die auch bei sich das schon irgendwo.
In ihrem Land haben sie das anscheinend schon eingesetzt. Ich glaube, Lettland sind die her. Ne?
Ich habe es irgendwie gelesen, aber genau.
Ja, ich sag mal, am Rande haben wir das System genutzt, weil auf der Side City diese ganze Besucherregistrierung mit dem QR-Code-Scan am Eingang, ja gut, da hieß es ja auch, da stehen dann Automaten, wo man selber kann. Tatsächlich gab es da Mitarbeiter, die das mit irgendwelchen Handscannern dann für einen übernommen haben.
Das waren zweibeinige Apparate.
Ja, genau.
Aber das war wohl auch alles über Leyline, so diese ganze Ticket-Infrastruktur im Hintergrund. Genau.
Ah, okay.
Ja, aber da geht mir die Entwicklung zu langsam, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, also wir sind jetzt, also ich komme jetzt aus dem Land Luxemburg, da hatten wir schon in Ende der 90er Jahren hatten wir schon diese Ticketmaschinen beim Bäcker, wo du ein Ticket ziehen musstest, um wenn du dran warst, weil die Luxemburger wahrscheinlich irgendwie keine Schlange bauen können oder so oder da nicht diszipliniert genug waren. Ich weiß nicht warum. Es war ziemlich früh schon da.
Oder das viele Bäckerbesuche.
Dass 26 Jahre danach immer noch keine Lösung dafür im System, also dass wir da noch immer keine richtige Lösung haben, finde ich schon ziemlich dramatisch, muss ich sagen. Weil die Dinger, was ja das Schlimmste ist oder was das Verrückteste ist, diese Dinger geben ja schon Töne von sich. Also wenn ich jetzt bei der Luxemburger Post bin oder bei einer Bank bin, dann bimmelt das ja rechts und links und bling, ping. Also das heißt, die Lautsprecher, die Geräte sind ja da. Das ist nur die Software müsste da funktionieren. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum das so kompliziert ist. Oder es ist vielleicht gar nicht so kompliziert, nur die Schnittstellen oder die Synergien, die da gebraucht werden, kommen nicht zusammen. Das ist wie in Luxemburg. Ja, in Luxemburg ja kein Geldautomat, der spricht. Das ist ganz kompliziert, das in Luxemburg hinzukriegen. In Barbados gibt's das schon, in Deutschland auch, aber in Luxemburg noch nicht. Und dabei wird jetzt ein Pilotprojekt gemacht. Da habe ich gesagt, geht doch über die Grenze. In Trier steht einer, holt den, baut den ab. Pilotprojekt läuft.
Passt. Wir brauchen den da eh nicht.
Nee, aber das sind so Momente, wo ich mir einfach denke, warum machen wir das alles manchmal so kompliziert, und es könnte in den Ländern so einfach sein, und für mich muss da die Technologie, müsste schon weiter sein. Also, und das ist nicht nur für mich als blinde Person wichtig. Ich glaube, dass da ganz viele ältere Menschen auch mit diesen Schlangen, wann höre ich meine Nummer oder sehe ich meine Nummer gar nicht, weil dann der Sitzplatz, ich muss mich ein bisschen weiter wegsetzen. Also es geht ja gar nicht mal um uns alleine. Diese Dinger sind ja, das vergessen wir auch manchmal. Wir denken immer, ja, das wird dann für den Rollstuhlfahrer, für den Blinden gemacht. Aber viele Nebeneffekte, Kollateralschäden wären es nicht, aber positive Nebeneffekte, das hat für andere Menschen, die vielleicht nicht direkt die Behinderungen auf der Stirn stehen haben, wie wir, für die ist es dann manchmal auch eine Erleichterung. Das
absolut, das hat am Ende jeder was davon.
Echt? Das zeigt ja vielleicht generell die SideCity, ne? Dass es eigentlich für viele schon Technik gibt. Es gibt barrierefreie Automaten, es gibt wirklich coole Türschilder, die einfach sich gut anfühlen, haptisch gut gemacht sind. Es gibt Orientierungspläne, es gibt Leitsysteme, die ich im Außenbereich, im Innenbereich, die ich vorübergehend, die ich fest installieren kann. Es gab mit LifeVoice eine Firma, die KI generiert, Übersetzungen in verschiedenen Sprachen oder halt auch in Schrift einfach von gesprochenen Wort anbietet, was für Hörbehinderte vielleicht wieder eine gute Sache ist. Also es gibt eigentlich für total vieles wirklich Mainstream-Lösungen, wenn man so will, aber ja, also es kommt nicht immer an, oder die Veranstalter, Bauherren, was auch immer, fühlen sich nicht dazu verpflichtet zur Barrierefreiheit oder wissen das nicht, aber technisch lösbar ist heute eigentlich total viel.
Vieles, ne? Ja. Ja,
ja, vielleicht dann auch noch Stichwort, Christian, hattest du noch aufgebracht, ÖPNV, selbstfahrende ÖPNV-Shuttle. Sie nutzen ja auch allen irgendwie, nicht nur uns, sondern auch ganz vielen anderen, die aus welchen Gründen auch immer keine Autos haben. Da stand auch ein Fahrzeug, hattest du gesagt. Wie stelle ich mir das dann vor am Ende? Muss ich das dann irgendwie mit einer App anrufen oder wie wird das dann funktionieren?
Ja gut, es war halt so ein Leichtbau-Kleinfahrzeug, sage ich mal, wie so ein kleiner Mini-VW-Bus, sage ich mal, mit 4 Plätzen. Also man soll sich da eigentlich gegenüber sitzen. Die vorne fahren dann wohl, so habe ich es verstanden, eher rückwärts zur Fahrbahn. Geht aber momentan ja noch nicht, weil halt immer noch ein Fahrer drin sitzen muss, der die Straße im Blick hat und eben notfalls auch
wenn
das Auto irgendeinen Blödsinn macht. Ja, da ging es gar nicht mal so sehr um allein Blinde, es war irgendwie die neue Mobilität Paderborn, das ist wohl so ein Forschungsverbund, wo man halt verschiedene Forschungsprojekte Hersteller unter einem Dach vereint und dann guckt, wie man halt da irgendwie weiterkommt mit dem Thema. Die waren eben da, ja, ich gehe mal fest davon aus, wahrscheinlich auch eingeladen mit durch RTB und eben dieses Log-ID-App und so weiter. Ja, weil es eben da auch drum ging, ja, wenn so ein Gefährt, wie auch immer ich das dann gerufen habe, angefahren kommt, ja, wie höre ich das dann, dass das da kommt? Das hat ja sehr wahrscheinlich auch einen Elektromotor, ja, also werde ich es unter Umständen, wenn es dann plötzlich steht oder auch wenn es langsam anfährt, vielleicht gar nicht richtig wahrnehmen. Ich möchte vielleicht auch während der Fahrt mal wissen, ja, wo bin ich jetzt oder wie weit ist es jetzt noch bis zu meinem Ziel? Genau, also aus solchen Beweggründen waren die eben eher da, zu schauen, ja, was bräuchten Blinde bei solchen automatischen Fahrten? Und ja gut, dieser Forscher dann von dem Verein hat euch gesagt, ja, in 3 oder 5 Jahren, ich weiß nicht, welche Zahl der genannt hat, da kommt das alles und dann kann man eben insbesondere auf dem Land, sag ich mal, oder vielleicht als Ergänzung zum Busnetz in Abendstunden oder in abgelegenen Regionen, ja, dass der Bus halt nur noch bis zu irgendeinem gewissen Wendeplatz fährt und man dann eben weiter auf die Dörfer verteilt wird, meint, es wird kommen. Und ja gut, ich könnte mir schon vorstellen, natürlich, ich denke auch ÖPNV-Anbieter und so weiter, ländliche Regionen, die haben bestimmt Interesse daran und es ist jetzt gut, dass man an Blinde denkt, aber ja, gerade habe ich schon noch meine Zweifel ein bisschen. Ich meine, es gibt immer wieder natürlich so Pilotversuche, liest man immer wieder, dass in irgendwelchen Kurorten Gäste zum Kurpark automatisch gefahren werden, eben in Begleitung eines Fahrers, aber ja, bis es dann wirklich mal Regelbetrieb wird, ja. Keine Ahnung.
Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich da reingesetzt, wäre damit durch die Halle gefahren und hätte alle weggefahren, die auf den Leitstreifen standen.
Oh. Ich hatte schon einen Witz gemacht mit Erdin, der war ja auch da, Erdin Mr. Blindlife. Da habe ich gesagt, hier hättest du aber auch Paradies für deine Videos, blinde Leitstreifen freihalten. Ich habe gesagt,
das ist wirklich so. Ich dachte, was macht ihr hier? Geht auf die Seite und von diesem Streifen runter. Dann hatte ich mir gedacht, ich mache eine Durchsage, dass ich jeden erschlage, der mir nochmal begegnet auf diesem Leitstreifen. Aber ich habe dann mein Aggressionspotenzial doch weit genug runtergefahren. Ich dachte dann daran, dass ich vielleicht doch gerne weiterhin einen Job haben möchte und dann doch lieber nicht ins Gefängnis gehe, weil ich irgendwelche Leute umgefahren habe.
Ja, Monopoly gab's nicht, ne?
Nee, genau. Sie kommen aus dem Gefängnis frei, richtig. Diese Karte muss behalten werden. Schön. Das wäre es auch, ja. Ja, vielleicht noch ein Thema. Verbesserte Reinecker-Bildschirm-Lesegeräte. Christiana, was kannst du denn dazu uns näher ausführen?
Ja, also ich sag mal, sie haben jetzt das Rad nicht komplett neu erfunden. Es geht halt um klassische stationäre Lesegeräte und ein Kreuztisch, dann hinten eben ein Metallgestänge, an dem oben dann halt ein Bildschirm hängt. Aber ja, sie haben wohl jetzt diese Veo-Linie, die ist ja schon seit, ja, rund 15 Jahren, würde ich mal sagen, gibt, überarbeitet, dass der Kreuztisch eben noch ein bisschen leichtgängiger wird, das Bedienkonzept vielleicht auch ein bisschen eingängiger, das Menü, ja, einerseits versteckt, aber wenn da jemand dann doch mal was einstellen möchte, eine besondere Funktion, dass man die eben vielleicht auch leichter findet oder auch in kontrastreicheren Farben anzeigen lassen kann. Man kann zum Beispiel auch sehr schnell jetzt von seiner Lieblingsfarbkombination auf Echtfarbe wechseln, ja, weil wenn ich ein Bild anschauen will, dann möchte ich es natürlich in den normalen Vollfarben. Cool. Und wenn ich aber was lesen möchte, ja, viele verwenden ja zum Beispiel schwarzen Hintergrund und helle Schrift oder so, dann kann ich da eben jetzt auch ziemlich schnell hin und her wechseln. Ja, es sind Detailverbesserungen, die Reparierbarkeit soll sich auch verbessert haben, dass eben mehr Teile jetzt wirklich modular sind, eher eingeschraubt als eingeklebt. Und ja, und beachtlich finde ich eben ein Produkt tatsächlich in Deutschland entwickelt und auch eben da in der Nähe von Darmstadt, wo die ihren Hauptsitz haben, weitgehend gebaut. Also gut, ich denke mal, den Flachbildschirm werden sie da jetzt nicht von Hand zusammenlöten, der ist schon zugekauft und auch die Kamera. Aber eben alles, was so Montage und eben so diese Besonderheiten, die ein Lesegerät zum Lesegerät machen, das machen sie wohl selber und wollen jetzt diese Serie auch weiter ausbauen. Also dann nächstes Jahr wahrscheinlich halt auch ein Gerät, was vorlesen kann, kombiniert ist ja auch
cool. Schon
für sie wichtig. Und ja, viele Hersteller nehmen ja doch bisher eher so globale Lösungen und machen sich dann nicht so die Mühe, da selber was zu entwickeln. Das finde ich schon cool, dass Reinecker das jetzt macht, wieder mit einem wirklich eigenen Produkt, das weiter verbessert hat und eben auch tatsächlich auch so in dieser Standardkrankenkassenversorgung tatsächlich made in Germany da noch mit dabei ist und nicht sagt, ja gut, wir kaufen die halt irgendwo ein und dann kommt ein Schiffscontainer und dann verteilen wir die irgendwie.
Bis auf die Bildschirme, wo ich bin ja zertifizierter Bildschirmzusammenlöter. Das ist ja mein Zweitjob. Muss auch gleich noch schnell eben 300 Bildschirme heute Nacht zusammenlöten, bevor das morgen wieder weitergeht bei meinem Erstjob. Ja, so ist das. Cool. Nee, ist doch super. Hat denn von euch jemand noch irgendwelche Fragen, die er noch gerne stellen möchte an dieser Stelle? Ich bin nämlich eigentlich soweit fast am Ende. Ich löse gleich noch etwas auf, aber ich bin erstmal vorläufig am Ende. Also mit meinen Fragen.
Du hattest vorhin auch angesprochen, das Thema der Workshop oder der Räumlichkeiten. Du hast gesagt, bevor du dann den Raum gefunden hattest, da von MyBrian, das zieht sich aber auch schon seit 3-4 Jahren, ne, dass diese Räume auch für Sehende teilweise absolut unglücklich ausgeschildert sind. Also ich habe da auch mit meiner Sehendeassistenz immer Schwierigkeiten, die Räume zu finden. Da müsste die Sight City wirklich noch ein bisschen daran arbeiten, dass das ein bisschen besser gekennzeichnet wird und ist. Und
ja,
da muss man wirklich, das hat wirklich in den letzten 4 Jahren immer noch nicht funktioniert. Und ich war auch kurz beim Symposium, gab es ja ein nicht offizielles Symposium über Digitalisierung und so weiter. Ich habe das auch schon in der Sight City geschrieben, neben der Moderation, die ich nicht so gewählt fand. Das ist natürlich schwierig, als Moderator sowas zu kritisieren, aber trotzdem finde ich es nicht schön, wenn ein Moderator da auf der Bühne steht, der sich immer wieder vergewissen muss, wer als nächstes, und der stand schon länger als Moderator fest, der dann immer sich vergewissen muss, wer als nächstes da einen Vortrag hält. Also das klingt für mich, das fand ich für gerade so einen Treffpunkt, wo Arbeitgeber und wichtige Leute im Raum waren, und auch Menschen, die mit Digitalisierung etwas zu tun haben, fand ich das nicht so glücklich gewählt, was die Moderation anbelangt.
Wirkt unvorbereitet dann, ja.
Wirkt einfach unvorbereitet und alleine nur, wenn man einen bekannten Namen hat, ist das für mich keine Garantie, dass man auch gut moderieren kann. Also das fand ich wirklich ein bisschen schade. Ich mag ihn als Person, aber als Moderation war es, ich fand das katastrophal. Ich bin auch nach 2 Stunden, 2,5 Stunden gegangen, weil ich einfach, ja, ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn wir uns da das fand ich unprofessionell, muss ich einfach so dazu sagen. Die Vorträge waren auch teilweise die ersten zwei, drei. Der erste war noch super. Das war der Kollege aus von Otto, der ein bisschen erklärt hat, wie sie Otto barrierefrei gestalten. Und dann fing es aber an, sehr theoretisch langweilig zu werden. Die anderen waren sehr, sehr mühselig und sehr, ich weiß auch nicht genau, was das Ziel dieses Symposiums gewesen sein sollte. Das hatte ich nicht so ganz verstanden. Aber ich werde da natürlich auch nochmal mit der Side City ins Gespräch gehen und fragen, was sie da jetzt wirklich erreichen wollten oder welche Synergien da geschaffen werden sollten.
Ja, schwer interessant. Hat es ja Einblick, mein Kollege ist auch da gewesen, hat aber auch nicht so viel drüber berichtet. Also ja, schien am Ende nicht so viel übergeblieben zu sein von. Und was diese Raumgeschichte angeht, tatsächlich war die ganze Wegbeschreibung falsch. Von der Ebene, die nicht stimmte, also das Stockwerk stimmte nicht, die Richtung stimmte dann demzufolge auch nicht mehr. Es war einfach alles völlig, völlig verkehrt und die dort tätigen Menschen, die man so ansprach, wussten von diesem Raum überhaupt gar nichts, also dass es ihn überhaupt geben soll und könnte. Also bis wir mal einen hatten, der das wusste, war eigentlich die Hälfte vom Vortrag auch schon vorbei und wir haben uns dann so etwas verschämt noch hinten so reingedrückt, weil wir einfach gucken wollten, wie das so aussieht.
Auch die Candy Bar war aber noch offen, du kamst, das war ja wichtig.
Ja, die war noch offen. Wahrscheinlich ist das auch nicht nur uns passiert, aber also vor allem, ich habe gedacht, okay, wenn die beiden anderen nicht dabei gewesen wären, ich halt irgendwann aufgegeben. Nee, das war schon.
Ja, da muss die Zeit noch ein bisschen nach. Und das war auch ziemlich schade. Finde ich einfach für die Organisatoren, weil die sich trotzdem mega viel Mühe geben. Aber es war dann auch ziemlich schade, dass die QR-Codes da an den Messetagen irgendwie, dass da irgendwo ein Bug sich in die App geschaltet hatte. Das ist natürlich immer, und was mir noch aufgefallen ist, das ist natürlich für die Blinden und Sehbehinderten, also die Blinden unter uns ist das gar nicht so wichtig, aber die App ist zwar natürlich genial, also für uns ist sie, fand ich, ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich zugeben, es gibt wenige Messe-Apps, die wirklich so genial sind, aber anscheinend für Sehende ist sie katastrophal, also die ist für Sehende sehr unübersichtlich, weil wird ja auch von einem blinden Programmierer, glaube ich, gemacht, aber da fehlen einfach auch Elemente für Sehende.
Und das ist schlecht.
Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind eine Messe, wo ja auch Fachpersonal Sehende kommen. Da müsste man, das wollte ich nochmal der App auch den Entwicklern auch nochmal schreiben, dass sie da vielleicht drauf achten müssen, auch gucken, dass die App aber auch für Sehende irgendwie greifbar ist. So.
Ja, darf ich da einmal was zu sagen? Okay, dann nicht, danke.
Doch,
nein, weil es gerade drum ging, die App für Sehbehinderte tatsächlich, da hatte ich auch immer wieder rückgekoppelt mit dem besagten blinden Entwickler, wie ich die App wahrnehme. Die App ist von vornherein so angelegt, dass sie keine internen Vergrößerungsmöglichkeiten bietet. Das heißt, die Aussage ist dann, naja, dann benutze halt die Bedienungshilfen deines Smartphones, was bei mir aus Einhandbedienungsgründen teilweise nicht funktioniert. Das heißt, eine feste Schriftgröße und eine feste Schriftart, die ich nicht verändern kann. Dann hatte ich zurückgemeldet, die Ähnlichkeit zwischen O und 0 ist quasi sehr, sehr groß. Wie wäre es denn, auch für internationale Gäste, statt dem O für Osten ein I für East dahin zu schreiben? Ja, das wäre nicht vorgesehen. Das müsste man ja nicht. Man könnte sich über andere Schriftarten Gedanken machen, wo ich so dachte, okay, schade eigentlich, weil die Rückmeldung habe ich dann auch von anderen noch bekommen, dass das eigentlich ganz hilfreich gewesen wäre.
Ja.
Und ich hoffe sehr, dass die App auch irgendwann eine Art Navigation ermöglicht, sprich, wenn ich, keine Ahnung, am Stand 4W1 stehe und zu Stand 4O1 irgendwie möchte, dass die App mir dann sagt, okay, jetzt gehe irgendwie links, drei QR-Codes, was weiß ich, und dass ich dann als Sehbehinderter auch den Stand finde oder dass die Side City sich so organisiert, dass nicht nur große Ausstellerplakate da sind, wo man dann aus der Ferne theoretisch sieht, okay, da ist dieses und jenes Firmenlogo, sondern dass dann wirklich prominent auch wirklich nicht am Boden, sondern oben sichtbar in Augenhöhe sozusagen einfach die Standnummer nochmal dasteht, damit ich einfach mich leichter orientieren kann und nicht irgendwie die App haben muss, dann den Lageplan mir ausdrucken muss und irgendwie 15 Sachen quasi gleichzeitig haben muss.
Ja, aber das ist ein gutes Feedback, dass für euch als Sehbehinderte, die, also mein sehender Assistent, sagt wirklich auch, der war auch teilweise überfordert mit der App und also vom Visuellen her. Und das dann für Sehbehinderte nicht barrierefrei ist, da müssen wir manchmal noch ein bisschen, wenn das dann ein reiner blinder Programmierer macht, ich weiß nicht, ob der nur der auch sehbehindert ist oder blind ist, aber dann muss da die Side City auch das Feedback kriegen, dass da, dass wir reden da wirklich von einer Messe für Blinde, Sehbehinderte und Sehende. Und dann muss man gucken, und das gibt die Möglichkeit, also wenn wir dann in unserer Bubble das nicht hergestellt kriegen, dann brauchen wir uns auch nicht darum zu schreien, dass andere das hinkriegen sollen, die gar nichts mit Blinden und Sehbehinderten zu tun haben. Genau. Aber wir müssen den Spagat hinkriegen, dass solche Applikationen für die drei Gruppierungen, also für Blinde, Sehbehinderte und Sehende, gut ist, attraktiv ist und das muss nicht stylisch sein, aber es muss visuell kein Krampf für die Augen sein, für die Sehenden, und es muss visuell auch kein Krampf für die Sehbehinderten sein, es muss aber auch akustisch kein Krampf für die Blinden sein. Aber das ist technisch heutzutage machbar. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass da die Reaktionen so gekommen sind. Weil im Prinzip.
Also, soweit ich weiß, zumindest bei den Standnummern wird es wohl Änderungen geben. Also mit dem O für Ost, das war wohl wirklich ein bisschen auch nicht so eindeutig für viele. Oder auch I für Innen, wo da manche als römisch 1 gelesen haben. Also da habe ich schon gehört, dass man das im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmal ändern wird und die Bereiche nochmal ein bisschen in ihrer Buchstabenbedeutung hier nochmal ein bisschen verändern wird. Also ich denke. Ja, man muss den Zeit geben. Das ist einfach auch nur eine einzige hauptamtliche Mitarbeiterin und eher auch teilweise sogar Ehrenamtler, die da dann mitmischen wie der Günther und so. Es ist halt, man könnte ganz, ganz viel machen wahrscheinlich, aber ja, dann würden wahrscheinlich irgendwann auch, wenn man zusätzliches Personal bräuchte, die Ausstellergebühren dann steigen für die, oder man müsste wirklich Eintritt verlangen oder wie auch immer. Also ich denke, für das, wie sie ausgestattet sind, sind sie schon relativ weit. Und
das ist schon großartig, das ist richtig.
Wird es auch wieder vieles geben.
Ja. Und sie sind offen für Anregungen. Also wenn man der Side City, der Dagmar, die Informationen oder seine Beobachtungen mitteilt, das läuft nicht auf taube Ohren sozusagen. Das wird wirklich, die bemühen sich, aber nach den Möglichkeiten, die halt personell gegeben sind, die finanziell gegeben sind, das ist ja, es soll ja auch jetzt demnächst ausgegliedert werden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder ist schon ausgegliedert. Und dann muss man gucken, wie sich das alles weiterentwickelt. Das wächst ja auch riesig, also es ist ja mittlerweile wirklich groß geworden. Ich frage mich auch, wie das im Cup Europe noch wachsen könnte, ob das überhaupt noch eine Wachstumsmöglichkeit gibt. Weiß ich nicht, aber das ist ja schon mit
100. Wir gehen ins Einkaufszentrum und lagern
dann einfach da auf. Aber dann müssen wir Leitstreifen liegen dahin.
Ja.
Die Elfe ist bei der DM.
Ja. Genau, das war ja auch bemängelt, dass keine Leitstreifen im Einkaufszentrum lagen. Das ist natürlich immer die Sache, wo fängt man an mit Leitstreifen? Könnte man beim Hauptbahnhof anfangen und dann nichts
aufhören. Quer zum, genau. Quer dann stehen noch mehr Blinde auf Leitstreifen. Richtig. Ging mir los, du. Nee. Ja, super. Genau. Einen Punkt hatte ich noch, einen ganz kleinen Ankündigungstext ja vermerkt, dass wir auch über Kostüme sprechen. Ich fand das nämlich großartig, denn die Begleitperson vom Sascha hatte ein Igelkostüm ein richtig schönes Igelkostüm. Und zwar haben wir in dem Podcast, den wir mit dem Sascha gemacht haben, ganz kurz mal am Ende über Kostümierungsmöglichkeiten gesprochen. Und dann ist die Begleitung vom Sascha direkt auf der Side City mal im Igelkostüm aufgetaucht. Das
ist, hört zwar nicht gerne, aber dein Chef ist schuld und du?
Weil ihr beide mir ist das völlig, bist völlig in Ordnung.
ihr hattet die verrückte Idee zu sagen, ich sollte an sich als Igel gehen. Und irgendwann hatten wir dann aber, kam dann in einem weiteren Gespräch die Idee, dass ich nicht den Fürhund mitnehme, sondern den Fürigel. Und ich habe einen Assistent, der auch bei Halloween Erschreckungen macht, oder er macht jetzt auch einen Walking Act in Belantis in Leipzig. Also der macht so Dinger sowieso schon in Freizeitparks. Und der hat dann gesagt, ja, ich geh als Igel, kein Problem. Und jetzt haben wir sogar ein Kostüm, was ihm passt und mir passt, weil ich war eine Woche später für einen kleinen Comedy-Act in Luxemburg auch als Igel auf der Bühne. Also das Kostüm passt uns beiden, das hat seine Wirkung. Also war eine lustige Idee, und es gab ja auch noch das Handy von Blindshell, was auf der Messe verkleidet. Ich bin zwar froh, dass wir das Igel-Kostüm hatten, nicht das Handy-Kostüm, weil die hat ja drunter geschwitzt, glaube ich. Das war ziemlich kräftig. Aber Handy und Igel haben sich getroffen, haben auch ein Foto gemeinsam gemacht. War ganz wie cool. Und Keno, mein Assistent, ist sogar vom Hotel, wir waren im Hotel gegenüber vom Bahnhof, und er hat sich das Kostüm einem Hotel angezogen und ist, wir sind quer durch Frankfurt im Igelkostüm zur Messe gegangen. Ich habe gesagt, und wie gucken die Leute? Also die Kinder haben ein bisschen komisch geguckt, die anderen haben Kopf geschüttelt, andere haben gegrinst, und ich glaube, in Frankfurt fällt man als komischer Mensch nicht mehr auf.
Nee, ich absolut wahrscheinlich nicht. Aber es ist einfach großartig und ich werde nächstes Jahr, ich werde als, ich glaube, ich gehe als Faultier, das ist, das entspricht dann so meiner Charakterbeschreibung ganz gut. Das ist perfekt. Ich suche mir jetzt einen, obwohl, wenn ich das jetzt hier sage, muss ich das auch machen.
Ja.
Ich sage dem Clemens, er soll das rausschneiden.
Zeugen.
Ja, Mist, ich fürchte auch. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine super Idee. Und ja, damit sind wir eigentlich soweit auch am Ende, wenn, sei denn, es hat noch jemand irgendwas, was er gerne.
Ja, wer natürlich Messe-Neuheiten und so erfahren möchte, einfach mal in den Podcast schauen auf siteuse.de oder hilfsmitteltester.de. Zurzeit erscheint da, und wahrscheinlich noch bis Ende Juli wird es wahrscheinlich dauern, jeden Tag eine Episode. Manchmal nur 3-4 Minuten Interview, manchmal auch ja 10-20 Minuten, je nach Thema eben. Genau, da kann man sich dann wirklich sehr auch, ja, inzwischen sind ja doch schon einige online auch ganz nach Interesse ausrufen. Ja, man muss sich ja jetzt nicht als Blinder unbedingt das Neueste zu diesem Reiniger-Lesegerät anhören. Aber so kann man sich eben ein bisschen so was einen dann interessiert. Genau.
Sehr cool.
Ich freue mich auch immer, wenn ich diese Ankündigungsmail sehe und kann dann gucken, oh, was denn für eine neue Episode. Genau, und der Sascha hat auch einen coolen Podcast. Und wenn ihr mal die Einzelinterviews mit beiden hören möchtet, dann könnt ihr das auch in unserem Teilhabeforums-Podcast auf unserer Internetseite hören. Und alle drei angesprochenen Podcasts, Sideview, Eagle und Teilhabeforum, gibt es auch unter allen anderen euch bekannten und nicht bekannten Podcast-Plattformen zum Hören und Abonnieren und sich drüber freuen.
Genau, ich würde gerne noch ganz kurz zum Schluss eine kleine Werbung machen für eine neue Rubrik, die ich in meinem Podcast einbaue ab dem 28. Juni.
Werbung kostet extra.
Ja, ich weiß, ich überlege mir noch, wie ich das bezahlen kann.
Ja, darüber sprechen wir noch, okay.
Also die Rubrik heißt Hingehört, Menschen erzählen Teilhabe. Und zwar geht es darum, das ist eine Rubrik, die einfach im Eagle-Podcast stattfinden wird. Ich möchte gerne, dass Menschen, die mit all dem, was sie so erleben, sei es positiv, sei es auch stressig und so weiter, ja, im Eagle-Podcast eine Stimme kriegen. Das beginnt mit einer Mutter, die ein mehrfach schwerbehindertes Kind hat, die in einem Blindeninstitut in München zum Beispiel ist, wo das Problem ist, dass sie an sich prinzipiell fast 10 Stunden unterwegs wäre, als Kind mit 7 Jahren, weil nicht der Kosten, also nicht die Struktur das Problem hat, sondern der Kostenträger Probleme hat, Stunden so einzuplanen, wie sie zum Kind passen. Das ist zum Beispiel eines der Problem, und ich habe die Rubrik jetzt, fängt jetzt diesen Monat an, lasse da Menschen zu Wort kommen aus allen Behinderungsbereichen, die mir ihre Geschichte erzählen wollen. Also wir sind da offen und ehrlich. Das sind auch Geschichten, die Menschen erzählt haben oder wie sie auch empfunden haben. Ich kann das nicht alles, ich werde das auch nicht alles überprüfen können, aber die Menschen dürfen da wirklich ihre Geschichten, solange sie wahrheitsgemäß sind, auch erzählen. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die ich dann auswähle, das erzählen. Und da erscheint jeden Monat eine neue Episode, fängt also am 28. Juli an, mit Hingehört, Menschen erzählen Teilhabe, weil ich glaube, dass wir konkreter werden müssen, wenn wir über Teilhabe, über Inklusion und über die ganze Thematik, die gerade auch mit den Kürzungen, wenn wir darüber sprechen, müssen wir den Menschen, die sich nicht damit beschäftigen täglich, müssen wir denen wirklich konkrete Geschichten ins Ohr bringen, um denen mitzuteilen, um was geht's eigentlich hier. Weil wenn wir nur darüber reden, Eingliederungshilfe, Einsparungen, persönliches Budget, Kürzungen, dann kann der Otto-Normalverbraucher gar nichts damit anfangen. Wenn wir ihm aber konkrete Beispiele liefern, was das ist alles richtig, bedeutet, ja, dann können wir eventuell für mehr Verständnis sorgen und weniger Diskussionen lesen, wie zum Beispiel, dass eine Rampe 1.200 Euro kostet in Tübingen für eine Rollstuhlfahrerin geehrt werden soll. Wenn man dann sagt, die Rampe bleibt dann für immer da, dann hat man eine ganz andere Diskussion. Ich möchte die Diskussion auf ein anderes Level heben. Das ist ein bisschen mein Ansatz und deshalb diese.
Ja, super. Dann vielen lieben Dank fürs Mitmachen und Zuhören und Beitragen. Dann bleibt mir jetzt als letzte Amtshandlung eigentlich nur noch euch allen einen schönen Abend zu wünschen und natürlich eine schöne Restwoche. Ja. Und würde sagen, man hört und sieht und spricht sich.
Dankeschön.
Danke für die Moderation. Ciao.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Vielleicht auch nicht.
Oh yeah.
www.dlinfo.de